Servus, liebe Après-Ski-Freunde. Ich bin Tobias, keine Angst. Gleich hört ihr unsere wunderbare Intro-Musik. Gleich hört ihr auch Lukas, denn wir haben am Montag die Vorschau zu den Rennen in Zermatt und in Levi aufgezeichnet. Ja, warum hört ihr jetzt mich? Weil heute, Mittwoch, 8. November, hat sich noch ergeben, dass ich ein Gespräch mit Stefan Schwarzbach geführt habe. Stefan Schwarzbach ist Geschäftsführer im Deutschen Skiverband und ich habe mit ihm über alle Themen gesprochen, die ja uns in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen begleitet haben. Wie geht's dem Deutschen Skiverband? Wie geht's dem Wintersport im Allgemeinen? Wie ist diese Problematik mit der FIS? An welchem Punkt sind wir denn gerade? Es gibt auch den Zusammenschluss jetzt von vielen europäischen Ski- und Snowboardverbänden, die FESA. Was steckt hinter der Gründung? Mit was will man damit bezwecken? All diese Themen habe ich, wie gesagt, mit Stefan Schwarzbach besprochen. Deswegen heute zwei Teile. Jetzt euer gewohntes Après-Ski-Programm mit der Vorschau aufs Wochenende. Und wer an den Themen rund um Verbände interessiert ist, gerne dranbleiben und im Gespräch mit Stefan und mir zuhören. Danke, viel Spaß jetzt bei der Doppelfolge.
Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard, diesmal wieder in Wien und der Tobias Ruf ist auch da in Rosenheim von Chiemgau 24. Servus Tobias.
Servus, ich habe ihn rausgeschmissen wieder.
Ja, ja, danke nochmal für die Herberge.
Sehr gerne.
Gefreut, dass wir uns gesehen haben. Jetzt sind wir wieder, schön langsam kommen wir in den Modus, in den normalen Rhythmus. Wir haben die Rennen in Sölden gesehen und können jetzt noch keine Rennen analysieren, weil da wieder eine Pause drin zwischendrin ist an dem Wochenende. Aber wir wollen heute vorschauen, vor allem auf diese Doppelabfahrt in Zermatt-Cervinia, diese Abfahrt, über die schon sehr viel gesprochen wurde. Ich kann mich erinnern, Tobias, wir haben es schon öfter thematisiert. Die Pläne sind ja schon lange sehr, sehr groß. Und es gab in der letzten Zeit ja auch wieder Kritik an diesem ganzen Projekt, vor allem einerseits, weil es natürlich sehr früh ist in der Saison auch. Wir fahren jetzt dann Anfang November diese Rennen und sie sollen ja auch aufgrund dessen, weil die höchstgelegene Abfahrtsstrecke im gesamten Weltcup-Kalender ist. Wir starten da auf 3.720 Meter Seehöhe. Das Ziel liegt auf 2.835 Meter im italienischen Teil, eben in Cervinia. Der Start in Zermatt auf der Schweizer Seite. Deswegen auch dieses Rennen mit all diesen Superlativen. Aber es gab eben auch zuletzt Bauarbeiten. Es gab auch in Zermatt-Cervinia Bagger, die zum Einsatz gekommen sind in diesem Gletschergebiet. Und der große Unterschied auch zu Sölden war, dass man da eben auch an Bereichen gebaggert hat, die gar nicht vorgesehen waren, die gar nicht für diese Strecke quasi von den Behörden freigegeben wurden zu den Umbauarbeiten. Und diese Kritik, also dass dieser Fehler darf einen aus meiner Sicht von ganz weit außen auf dieses Projekt gesehen, darf einem Veranstalter natürlich nicht passieren. Da wird man ganz genau hinschauen. Das muss ihnen irgendwie klar sein und da muss man sich natürlich an alle Richtlinien handeln, auch wenn man dann natürlich theoretisch auch sagen könnte, ob die jetzt da ein paar Meter weiter drüben auch noch buddeln oder nicht, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Ich glaube, man sollte sich da auf jeden Fall dran halten. Also da sind nicht alle Arbeiten im legalen Rahmen vonstatten gegangen. Aber wir werden am Samstag und am Sonntag Abfahrten sehen. Es sind ja, letztes Jahr waren die ja auch schon geplant, damals wegen Schneemangels, vor allem im unteren Abschnitt dann eben abgesagt worden. Diesmal soll es klappen. Wir haben auch schon drüber geredet, Tobias. Zweimal in Folge diese Premiere abzublasen, wäre ein ganz großes Desaster auch medial gewesen und vom Image her ein großer Schaden, denke ich. Deswegen, was ich gelesen habe über dieses ganze Projekt, sie haben jetzt deutlich mehr Schneedepots noch. Sie haben insgesamt 5 Schneedepots angelegt für diese Strecke, dass man wirklich da auf der sicheren Seite ist, diesen Schnee aus dem Frühjahr hineinretten quasi in den Herbst. Und von der Strecke her, also es gab ja grünes Licht, es gibt ja von der Schneelage her, glaube ich, mittlerweile keine Einwände mehr. Und dann eben noch diese Baustelle im quasi verbotenen Bereich, da hat man die Strecke noch einmal umgelegt. Man hat auf diesem Schweizer Teil, wo es eben zu illegalen Bauarbeiten gekommen ist, diesen Teil, der wird jetzt quasi umfahren. Die Organisatoren haben sich dann auch entschuldigt, haben Fehler quasi eingestanden. Da ist man ohnehin nicht, nicht blauäugig. Und ursprünglich haben wir ja auch, war das ganze Projekt ja auch geplant als die längste Abfahrt überhaupt im Kalender. Und das gleich eben zu Beginn der Saison. Das war eben auch ein Punkt, wo die Fahrer und Fahrerinnen gesagt haben, gleich zu Beginn das allerhärteste Rennen auf dieser Seehöhe stellen wir uns zumindest sehr sportlich vor. Diese Strecke ursprünglich geplant über die Jahre wurde jetzt doch schon auch noch gekürzt im Vergleich zur ursprünglichen Idee, die es gab. Wir sind da bei knapp 4 Kilometer Streckenlänge, die jetzt mal geplant wird, wenn man die ganze Strecke da abfahren kann. Und natürlich auch, das hat mich auch an Sölden erinnert, die Veranstalter sagen auch, ja, diese ganzen Bauarbeiten, die haben natürlich dann auch einen Zweck, dass der Publikumslauf danach stattfinden kann und soll. Man hat also nicht nur extra für die Weltcuprennen da diese Arbeiten durchgeführt. Was man aber auch sagen muss, nach den Rennen soll die Strecke allen Weltcup-Teams zu Trainingszwecken zur Verfügung stehen, zumindest für 2 Wochen, glaube ich, habe ich jetzt gelesen. Also es wird danach so einen Trainingsblock geben, wo alle Teams dann nochmal sich auch auf dem Berg austoben können quasi. Ja. Bei der Streckenlänge sind wir, ja, es wird über 2 Minuten gehen, das sind wir, das sagen quasi die Fachleute. Am Mittwoch ist das erste Training angesetzt, da wird man dann nochmal die ersten Zeiten sehen. Es ist auf jeden Fall die höchstgelegene Abfahrt im Weltcup. Genau. Tobias, deine Gedanken zu diesem ganzen Projekt, hast du da irgendwie hast du da irgendwie schon eine Meinung dazu oder ist da einfach überwiegt auch die Freude, sich das jetzt endlich mal anzuschauen?
Naja, zwiegespalten. Also die Bilder, ja, weiß ich nicht, haben mir jetzt an der Stelle nicht gefallen. Sölden hatte ich ja noch verteidigt damals. Auch mit dem Wissen, das ich dann natürlich vor Sölden da generieren konnte. Ja, und der Unterschied ist natürlich, Sölden ist der traditionelle Standort und hier wird im Endeffekt ein neues Mammutprojekt aus dem Boden gestampft. Das weiß ich nicht, ob es das eigentlich braucht, weil Abfahrten an sich einen riesigen Unterhaltungswert sowieso schon haben. So, und dass man jetzt hier noch einen draufsetzt, weiß ich nicht, ob das zeitgemäß ist, wenn man es im Endeffekt nachhaltig nutzt und vielleicht auch nochmal über den Zeitpunkt nachdenkt, ob man da jetzt schon fahren muss. Ich meine, wir sind schon mal 2 Wochen weiter als im letzten Jahr. Dass das ein kompletter Schmarrn war, da im Oktober schon zu fahren. Denke ich, sind wir zwei zumindest uns einig und viele da draußen, denke ich auch. Ja, okay, das warte ich mal ab, wie nachhaltig die Geschichte dann wirklich ist. Gerade jetzt auch so, ja, für Trainingszwecke und so weiter. Wenn man da das Richtige draus macht, auch mit den Schneedepots, okay, will ich jetzt noch nicht beurteilen. Sportlich freue ich mich natürlich drauf. Also das kann natürlich ein richtiges Brett werden. Wenn wir jetzt alle Geräusche außenrum mal beiseite stellen, hat das natürlich riesige, herausfordernde Elemente. Du hast es angesprochen, die Länge, die Höhe, reine Gleitpassagen, große, schnelle Kurven, technische Abschnitte, hohe Geschwindigkeit, Sprünge, also alles, was im Endeffekt das Abfahrtsherz begehrt. Und das schaue ich mir schon an. Es ist das allererste Rennen. Auch hier natürlich Standortbestimmung gleich auf vielleicht wahrscheinlich sogar der anspruchsvollsten Abfahrt, wie wir sie jetzt dann erstmal sehen werden. Das hat sportlich natürlich einen Wert. Simon Jocher, mit dem habe ich gesprochen, der meinte, sie haben im Sommertraining auf der Höhe sind sie auch gefahren, Minute 20. Ja. Und der hat gesagt, boah, auf dieser Höhe, Minute 20, das war schon anspruchsvoll. Also er hat gesagt, das ging konditionell schon echt, echt rein. Und ja, gut, Saisonende ist nicht jeder konditionell noch immer am absoluten Top-Level, aber sie kommen mit den Rennkilometern und dem Rhythmus natürlich zu solchen Abschlusstrainings dann, die man macht oder im Sommer. Also deswegen weiß ich nicht, was wir da sehen werden, ja. Ob es da wirklich vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der vielleicht sogar abschwingt und irgendwann sagt, too much, ist mir zu viel. Kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, dass sie alle gesund bleiben und dass der Ehrgeiz da nicht den gesunden Menschenverstand übertrumpft. Wenn sie alle gut durchkommen und wir da großen Sport sehen und ja, es vor allen Dingen fair bleibt. Das ist so ein bisschen auch die Befürchtung, die ich habe. Thema Wind, weil da sind die Gletscher eben extrem anfällig auf dieser Höhe. Und dass man da ein faires Rennen hinkriegt, ich bin noch ein bisschen skeptisch, hoffe natürlich, dass es fair bleibt. Und wenn das alles nach meinen Wunschvorstellungen so durchläuft, wird's aus sportlicher Sicht ein Spektakel. Und darauf freue ich mich als Sportfan dann natürlich auch. Wie geht's dir?
Ich find's irrsinnig spannend. Es wird eine spannende Woche, glaube ich, im Sinne von, wie tasten sich die dann heran an so eine ganz neue Strecke, eben so eine lange Strecke, die jetzt so, wie sie da steht, glaube ich, noch niemand im Renntempo eben runtergefahren ist. Stelle mir extrem spannend vor, bin extrem gespannt, was die dann sagen im Verlauf der Woche. Und ja, eigentlich irre, gell? Drei so Trainingsläufe, falls sie überhaupt alle Gott sei Dank hoffentlich stattfinden können und dann geht's schon um das erste Rennen. Ich find's irrsinnig spannend. Ich hoffe, es ist ein cooles Rennen. Und ich finde es ja irgendwie eigentlich auch geschickt gemacht von der FIS, dass man auch den Schweizern quasi so einen Saisonauftakt gibt. Jetzt ist ja irgendwie jeder zufrieden, oder? Der ÖSV kann sagen, bei uns geht der Weltcup los. Die Schweizer können sagen, bei uns geht die Speedsaison los. Irgendwie auf diplomatischer Ebene gar nicht so schlecht, dieses Projekt, finde ich. Ja. Glaub, da hat jetzt jeder so sein Prestigeprojekt, dass man nach außen gut verkaufen kann und sich, wo man sich profilieren kann, auch wenn es an beiden Orten, wie du gesagt hast, auch viele Nebengeräusche gegeben hat. Bin ich jetzt, ja, ich sag's ganz ehrlich, ich freue mich irrsinnig jetzt schon auf den Sport, den wir da sehen werden. Ja, genau. Wenn wir jetzt sportlich darauf blicken, wenn ich an den DSV denke, Tobias, denke ich in allererster Linie an Thomas Dresden. Wie geht's dem? Was können wir von dem erwarten in dem Winter?
Ja, das werden wir sehen, habe mit ihm gesprochen, glaube so ganz kann er es auch noch nicht einschätzen. Erstmal das Wichtigste, er sagt selber, es sind keine neuen Baustellen dazugekommen. Er sagt, alte Baustellen gibt's genug und mit denen arbeitet man jetzt aber auch gezielt. Also, dass man wirklich schaut, man weiß genau, wo sind die Problemzonen, wie kann ich im Endeffekt mein Training abseits jetzt des Schneetrainings im Endeffekt auch gezielt so anpassen, dass die alten Baustellen nicht noch schlimmer werden. Er sagt selber, der Grundspeed passt. Er ist in Chile, da waren die Deutschen im Trainingslager, hat da wirklich auch versucht, ans Limit zu gehen und sagt, die alten Baustellen haben gehalten. Auch die Teamkollegen sagen, wenn der Tom ins Tempo kommt, dann geht einiges und konditionell ist er sehr zufrieden, sagt, ist er auf einem wirklich, wirklich guten Level. Und er sagt aber auch, man hat schon einige Dinge auch geändert und angepasst. Gerade jetzt das Thema die alten Baustellen angesprochen. Aber er sagt selber, es haben sich viel zu viele technische Fehler eingeschlichen in der vergangenen Saison. Und die ist man auch gezielt angegangen, hat Riesenslalom auch trainiert, einfach so die Basics im Endeffekt wieder auch zurückholen. Klingt im Gesamtpaket sehr reflektiert. Wie gesagt, einige Dinge haben sie falsch eingeschätzt. Man hat sich aber mit dem Trainerteam dann auch zusammengesessen, sehr offen kommuniziert und Dinge umgestellt und verändert. Und ja, macht einen ruhigen Eindruck auf mich. Ist jetzt ja auch Familienvater, hat auch gesagt, hey, der Spagat klappt auch super. Er wirkt extrem entspannt und ruhig und er freut sich mega auf den Saisonstart und ja, sagt auch, weil es gibt Simulationen von dieser Strecke, aber wie es dann wirklich ist, sie zu fahren, ist natürlich eine andere Geschichte. Jetzt auch nochmal zum Thema Höhe, wollte ich vorhin noch mit einwerfen, hatte ich vergessen, die sind natürlich jetzt auch schon ein Zeitalter dort, um sich auch zu akklimatisieren. Mhm. Das ist ganz wichtig, nicht, dass man denkt so, ach, Mittwoch ist Training, wir reisen am Dienstagabend an, trinken noch drei Bier und gehen dann hoch, sondern da wird jetzt natürlich voll drauf hingearbeitet, sich an die Höhe zu gewöhnen. Und dann ist er ganz zuversichtlich und sagt auch, sein Ziel, sein Anspruch, Top 30 mitfahren, nein, das ist nicht er. Und er sagt, er will sein bestes Skifahren wieder auspacken, was im Rahmen der körperlichen Grundlage möglich ist. Und er sagt, wenn's das spielt und er wieder voll rangehen kann, ist er auch zuversichtlich. Mein WM 10. Platz nach dem ganzen Auf und Ab und hin und her, hat er ja schon gezeigt, an dem Tag, an dem die Dinge funktionieren, kann, muss und sollte man mit einem Thomas Dresen auch rechnen. Genau, ansonsten sagt er auch, Super-G, habe ich ihn gezielt gefragt und darauf angesprochen. Letztes Jahr ist er ja dann gar kein Super-G mehr gefahren. Und in Beaver Creek wäre der erste Super-G. Da wird er auch mit einer Absprache mit den Trainern spontan entscheiden. Davor sind zwei Abfahrten und er sagt, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber er blickt Richtung Gröden. Da will er im Super-G wieder angreifen. Und dann wird man im Laufe der Saison sehen, wie viel Super-G fährt er und wo ist es vielleicht sinnvoller, ihn mal wegzulassen. Das Thomas Dresen. Ansonsten aus deutscher Sicht gibt es natürlich zwei Namen, die ich auch noch auf der Rechnung habe und die natürlich mit breiter Brust aus der Saison rausgegangen sind. Da haben wir einmal Andy Sander, der in Espen und zum Saisonfinale in Soldeo aufs Podium gefahren ist. Das gibt ein wahnsinnig gutes Gefühl natürlich. Ja. Ja. Dass er, der nie auf einem Weltcup-Podest stand, die Silbermedaille von Cortina hat er geholt, aber das ist natürlich kein Weltcup-Podium gewesen und er ist 35, es hat so lange gedauert, bis dieses Weltcup-Podest da endlich steht und dieser Fluch besiegt ist. Und er sagt auch, ja, die letzte Saison, da gibt's müsst euch mal die Ergebnisliste anschauen, es gibt da einfach einen krassen Cut von Ergebnissen jenseits der 20 und einen Cut dann in Richtung jenseits der Ergebnisse um die Top 10. Er spricht von privaten Problemen, nicht näher drauf eingegangen, was wir natürlich absolut respektieren. Aber er ist komplett mit sich im Reinen jetzt. Und das ist ein Punkt, ein Faktor, warum es auch jetzt wieder besser geht. So, das ist natürlich super, ja, wenn du mit Andy Sander da jemanden hast, der mit so einem Gefühl rausgeht. Auch er sagt, super Vorbereitung gehabt, fühlt sich gut, er hat die Lehren gezogen, geht da im Endeffekt aufgeräumt und mit dem entsprechenden guten Gefühl rein. Trifft auch auf Romit Baumann zu, der in Soldeo Zweiter geworden ist in der Abfahrt. Also da haben sie, ich habe sie oft kritisiert, die DSV Speed-Herren im letzten Jahr, aber hinten raus war das sehr anständig und deswegen, hey, gibt kaum eine Disziplin im deutschen Skiverband oder ehrlich gesagt keine andere Disziplin. Vielleicht noch Super-G der Herren dann, ja, okay. Same, same, but different, aber dass ich hier über drei mögliche Podestkandidaten sprechen kann, wirst du nicht mehr so oft in der Vorschau erleben, lieber Lukas. Genau. 7 Startplätze, wer letztendlich dann in die Rennen geht für den DSV. Heute ist Montag, 6. November. Das ist für euch da draußen, glaube ich, gut zu wissen. Wir haben auch noch kein Training gesehen. Also es ist ein bisschen Fischen im Trüben, aber ein paar Grundinfos geben wir euch natürlich gerne mit. Und dann spiele ich die Torstange, werfe ich sie rüber nach Wien und frage österreichischer Skiverband, was sind die Namen, auf wen müssen wir schauen, wie ist die Lage?
Ja, in erster Linie natürlich auf Vincent Griechmeier, Zweiter letztes Jahr in der Saisonwertung, in der Disziplinenwertung geworden.
Ach, fährt der Mottlmeier nimmer, oder?
Ah, genau, ja. Na, der, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, der wäre auf der Startliste auf Platz 12 oder 13 gewesen. Ja. Also vielleicht kreuzt er dort auf, ist in der zweiten Startgruppe dann. Das wird es nicht spielen, aber er soll, ihr habt gehört, 6-mal ist er dabei in diesem Winter als Berater quasi. Als kann man sich, glaube ich, schon auch so ein bisschen als Individualtrainer vorstellen, ja, als einer, der sich auch bei der Besichtigung auf die Piste schmeißt und dann wirklich, glaube ich, Einzelgespräche führt, ja, mit den Athleten. aber glaube ich, die größte Waffe des ÖSV, wenn man so will, ist der Vincent Griechmeier. Bei ihm ist sicher die Frage, ob er einmal eine ganze Saison quasi auf hohem Niveau durchziehen kann. Er hat ja, ich meine, der war der einzige neben am Kilde, der letzte Saison Abfahrten gewonnen hat. Ja, der hat vier Rennen gewonnen in der Abfahrt. Ist eben Zweiter geworden, aber sein Ziel ist dann ganz klar die Abfahrtskugel. Kann er die attackieren? Ich rechne schon damit, dass der Kille natürlich da ganz stark sich präsentieren wird, gleich vom ersten Rennen an. Griechmeier darf einfach nicht diese Ausreißer nach unten haben. Ich habe das Gefühl, wenn der Kilde mal ein schlechtes Rennen hat, wird der Siebter. Beim Griechmeier kann es sein, wenn er ein schlechtes Rennen hat, dass er dann auf Platz 23 liegt. Ja, so hoch ist halt, so dünn ist die Luft da oben, auf der er sich bewegt. Im Super-G hat er schon mal eine Kristallkugel da aus diesem Corona-Winter 2021 geholt. Der wird ganz klar auf die Abfahrtskugel schielen. Eben kein großes Ereignis. Das wird sein ganz großes Ziel sein, eine Kristallkugel aus diesem Winter rauszuholen. Dann gab es letzte Saison noch zwei weitere Podestfahrer, eben der Mottlmeier, der dann in Bormio seine Karriere beendet hat. Und den Daniel Hemmetsberger, der gleich zu Beginn in Lake Louise einen zweiten Platz eingefahren hat, danach nicht mehr unbedingt so weit vorne gelandet ist. Bin gespannt, da kann ich jetzt auch sehr wenig irgendwie Insights geben, aber grundsätzlich hätte er quasi den Speed und ist ja einer, der sich wirklich sehr gut überwinden kann, ist mein Gefühl. Also sehr riskant auch fahrt, kompromisslos fahrt. Muss natürlich auch gut gehen, aber genau. Und dann wird es einen Marco Schwarz geben, Tobias, dein absoluter Lieblingsname. Wie stark ist er jetzt wirklich? Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Also das, ja, wie gesagt, auch wenn in Sölden da nichts rauskommen ist an Punkten, ist es auf jeden Fall ein besseres Gefühl, als wenn er da haushoch hinten gelegen wäre. Ich rechne auch damit, dass der eben auch in der Abfahrt sicher ins Spitzenfeld fahren kann. Ob es jetzt dann schon für ein Podest reicht, keine Ahnung. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen ein Vorteil, dass er halt jetzt auf einer Strecke ist, die die anderen auch nicht in- und auswendig kennen von 20 Jahren Erfahrung. Stelle ich mir zumindest so vor, habe ich mir in meinem Kopf so überlegt, ob es dann in der Praxis genauso passieren wird, mal schauen. Aber das ist der ÖSV. Es gibt, glaube ich, 8 Startplätze für den ÖSV. Auch da wird dann die endgültige Entscheidung im Laufe der Woche dann fallen, wer da wirklich an den Start geht. Und dann kommen wir vielleicht noch zu den Schweizern, Tobias. Die haben nämlich, sind mit 15 Abfahrern nach Zermatt gefahren. auch da selektiert wird erst nach den Trainings, aber die haben natürlich ein unglaubliches Angebot, haben auch 8 Startplätze plus 3 aus dem Europacup aus der vergangenen Saison. Also die dürfen 11 Starter stellen bei diesem Rennen und sind sicher auch darauf aus, gleich gleich zu Beginn, gleich bei diesem Heimrennen quasi, zumindest der Start liegt ja in der Schweiz, da stark reinzukommen. Und die Frage ist ja, Marco oder Matt, ob er dann auch im Weltcup mal eine Abfahrt gewinnt, aber natürlich, jetzt schaue ich nochmal nach, es waren drei zweite Plätze in der vergangenen Saison, zwei dritte Plätze, Platz drei in der Gesamtwertung, der ist natürlich absoluter Siegkandidat auch, und ja, bin sehr gespannt. Und vielleicht die Nummer zwei in diesem Speed-Team aktuell, Nils Hintermann. Da hört man, er soll extrem gut drauf sein im Training, wenn man dem Schweizer Blick der Zeitung glauben darf. Wir wissen natürlich, Tobias, Trainingsweltmeister, da hat schon viele gegeben. Aber bin auch gespannt, ob es da so gewissermaßen einen Heimvorteil geben kann für die Schweiz. In Sölden hat das mit dem ÖSV sehr selten geklappt in den letzten Jahren, aber ich bin echt gespannt, ob man da dann nach diesen Rennen wirklich so etwas erkennen kann, dass die sich deutlich schneller auf diese Strecke eingestellt haben oder was auch immer. Eins vielleicht sei auch noch erwähnt, Urs Krienbühl hat bekannt gegeben, ja schon, glaube ich, vor einem Monat, der wird diese Saison komplett auslassen. Er ist 29 Jahre alt. Er spricht von privaten, aber auch von körperlich schwierigen Phasen über den Sommer. Und hat mich schon überrascht, dass der auf jeden Fall auch, Sportler setzen sich ja auch immer solche Ziele. Dorthin will ich wieder zurück sein. Eben, wahrscheinlich hätte es ein bisschen anders ausgeschaut, wenn da eine WM in diesem Winter gewesen wäre, dass er sagt, das ist mein Ziel, dass ich mich da irgendwie qualifiziere. Die Saison wieder ganz auslassen. Ist ja im 2021 im Zielsprung Kitzbühel ganz schwer gestürzt und letzten Dezember war es in Bormio ein Kreuzbandriss, eigentlich ohne Sturz. Schwieriger Weg. Bin gespannt, was wir von dem hören. Genau, ja, das ist so aus Schweizer Sicht. Habe ich was vergessen, Tobias? Ich glaube, schwierig zu sagen.
Mei, gut, die alten Bekannten mit Kilde und Paris und Co. haben wir natürlich auch genau im Auge. Und ansonsten ist es immer so am Anfang sportlich wahnsinnig schwer jetzt einzuschätzen. Ja. Noch dazu, dass wir eine Strecke haben, die wir nicht kennen. So, genau, das macht es wahnsinnig schwierig, weil, und da lass uns auch noch ganz kurz natürlich drüber sprechen, wir haben gleichzeitig die Damen, die in Levi im Slalom fahren. So, genau. Und alle Jahre wieder, ja, grüßen unsere Rentiere in Levi und da können wir uns natürlich schon jetzt ungefähr so ein bisschen aus dem Fenster lehnen und die Namen droppen, die hier um Siege und Podestplätze mitfahren werden. So, es sind halt die altbekannten Michaela Schifrin, Wendy Holdener, Petra Vlhová, Lena Dürr, die in Levi wirklich immer sehr, sehr gut unterwegs war, da auch schon aufs Podest gefahren ist. Letztes Jahr, glaube ich, zweimal Vierte. Auch mit Lena habe ich gesprochen, fühlt sich saugut, ist mega angriffslustig und sagt so, ja, ich will natürlich da wieder mitspielen in dieser ganz, ganz obersten Liga. Aber wie auch bei den Herren hat sich ja der Damenslalom so wahnsinnig dynamisch entwickelt, dass wir auch hier super viele Namen haben, die da vorne mitfahren können. Und deswegen ist so eine Levi-Geschichte eher prognostizierbar als die längste Abfahrt, die wahrscheinlich schwerste Abfahrt, die gleichzeitig die erste Abfahrt ist, wo keiner die Strecke kennt. Was wollen wir da jetzt groß im Trüben fischen? Würde ich sagen, schauen wir es uns an. Und ja, was in Levi dann passiert, auch darauf freue ich mich. Ja, Slalom, eine coole Disziplin. Ich glaube, gerade so eine Petra Vlhová, die hat sich jetzt schon in Stellung gebracht, auch in Sölden. Und da eine Michaela Schifrin, die nur Sechste wurde, deutlichen Rückstand hatte. Und ja, sie hat letztes Jahr mit fast 300 Punkten Vorsprung diese Slalomwertung gewonnen. Aber dahinter, die lauern. Und die werden ihr Druck und Dampf machen. Und wenn es am Samstag zum Beispiel gleich nicht gut laufen sollte, vielleicht fängt dann der Kopf auch irgendwie an. Aber das ist natürlich eine Geschichte, auf die ich mich wahnsinnig freue. Bin gespannt. Dann sind wir bei dir, was die Österreicherinnen machen. Da war keine in den Top 10 im letzten Jahr im Slalom, was natürlich echt wahnsinnig enttäuschend ist. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass drei Schwedinnen in den Top 10 waren, dass eine Kroatin mit Leonard Popovic drinnen war, eine Anna Bucic, eine Paula Molzan. Da kenne ich das eigentlich vom ÖSV anders. Wahrscheinlich viele Augen, Lukas, wahrscheinlich Dauerthema, klar, sie hat die Kugel schon mal gewonnen im Slalom. Deswegen wahrscheinlich wieder viele Augen auf Kathi Linsberger, oder?
Da heißt es auch, dass das Slalom deutlich besser schon funktioniert. Ob das dann im Rennen umsetzbar ist, werden wir sehen. Aber da war sie auch in der letzten Saison schon regelmäßig in den Top 10 drin. Also da war sie ja wirklich auch nicht so furchtbar, wie es im Riesenslalom war. Linsberger war nie eine überragende Riesenslalomläuferin. Die war einmal, glaube ich, am Podest in dieser Disziplin, darf man auch nicht vergessen. Aber wäre einfach cool zu sehen, diese direkte Fahrlinie, Fahrweise dann auch, wenn sie ins Fahren kommt, wo sie eben auch den WM-Titel geholt hat, damals diese Kugel geholt hat. Da war sie ja wirklich, das war spektakulär eigentlich anzuschauen. Ich lasse mich überraschen, was vom ÖSV kommt. Genau, ja. Genauso wie ich mich überraschen lasse, wie Wendy Holdener da jetzt sich tut in dieser Saison. Ist auch wieder angesprochen worden, natürlich in Sölden auf diese ersten Slalom-Weltcup-Siege in Killington, in Sestriere hat sie gewonnen. Haben wir auch letzte Saison schon besprochen. Gibt es einige Siegkandidatinnen? Deswegen kann das auch richtig eng werden. Da zählt sicher auch die Lena Dürr dazu. Und darauf, das wünsche ich mir einfach. Ja. Wir haben ja da, wie wir im Podcast gestartet haben, haben wir 3 bis 4 Sekunden bis zum vierten Platz gehabt. Das ist jetzt deutlich anders und das ist extrem cool. Eine spektakuläre Disziplin, wie ich finde. Und deswegen ja, auch auf die Rennen in Levi freue ich mich sehr. Und zwischen den Durchgängen gibt es halt diese Abfahrt in Zermatt-Cervinia. Ja.
Genau, da würde ich die Zeiten noch nennen, Lukas.
Wir schauen uns dann an.
Ja, würde ich sagen.
Bitte.
Ja, schauen wir uns an, was da so passiert. Also, du hast es angesprochen. Samstag, 10 Uhr, erster Durchgang Slalom. Zweiter Durchgang, 13 Uhr Slalom. Das Ganze auch am Sonntag, 10 Uhr, 13 Uhr. Und dazwischen, du hast es so schön gesagt, 11.30 Uhr, dann die Abfahrt, die hoffentlich nicht durch Wind so nach hinten sich verzögert, dass sie sich beißt mit Levi zweiter Durchgang. Ich will nicht wieder ins spekulativ-negative abdriften. Es könnte sein, dass wir ein tolles, grandioses Skiwochenende erleben. Und dann hauen wir jetzt mal alle negativen Gedanken beiseite und freuen uns einfach, was dann da so kommen wird.
Genau, wir schauen uns die Rennen an und die Analyse dazu zu diesen Rennen hört ihr dann nächste Woche wieder von uns.
Was genau macht eigentlich ein Geschäftsführer eines Wintersportverbandes? Wie geht es dem deutschen Skisport und wie steht es um das Dauerthema mit der FIS? All das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Damit hallo und herzlich willkommen an Stefan Schwarzbach vom Deutschen Skiverband. Servus Stefan, ich grüße dich.
Hallo Tobi, freue mich, dass wir uns heute sehen.
Ganz genau. Also Stefan, wir laufen uns ja in so einem Jahr, ob Winter oder Sommer, öfter über den Weg und kennen uns natürlich deswegen auch. Aber ich glaube, das Publikum da draußen kennt wahrscheinlich den Namen. Aber stell dich doch einfach ganz kurz mal vor. Wer bist du und wie genau sieht deine Tätigkeit im Deutschen Skiverband denn aus?
Naja, ob das Publikum jetzt meinen Namen kennt, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, so prominent bin ich jetzt auch nicht. Also von daher ist die Frage absolut legitim. Mein Name ist Stefan Schwarzbach, bin seit über 20 Jahren im Deutschen Skiverband in verschiedenen Funktionen unterwegs. Habe angefangen als Pressesprecher bei den Biathleten, dann irgendwann noch die nordischen Kombinierer und Langläufer betreut in der Funktion als Medienchef. Ja, und seit mehr als 10 Jahren eben Geschäftsführer einer der GmbHs im DSV, kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, weshalb ein deutscher Skiverband GmbHs braucht. Und seit mittlerweile 4 Jahren auch Mitglied des Vorstands und immer in irgendeiner Art und Weise für die Kommunikation im DSV verantwortlich.
Wie können wir uns denn, gibt es einen normalen Arbeitstag im Berufsleben des Stefan Schwarzbach oder ist es so vielschichtig, dass man es nicht genau clustern kann? Nimm uns doch mal mit, wie sieht es denn genau praktisch aus? Wo bist du überall aktiv?
Also meistens ist es so, dass du am Ende des Tages sagst, was hast du eigentlich den ganzen Tag heute gemacht? Also so dieses klassische, ich habe jetzt hier was abgearbeitet und in dem Ordner erledigt. Das ist leider Gottes selten der Fall. Dafür gibt es dann die entsprechenden Nachtschichten. Na, Spaß beiseite. Es ist natürlich so, dass man versucht, Dinge zu planen, insbesondere in der Kommunikation. Aber nachdem du ja Journalist bist, weißt du, wir werden sehr oft auch vom tagesaktuellen Geschehen dann teilweise überrascht oder müssen in irgendeiner Art und Weise reagieren. Also ist schon sehr, sehr viel Flexibilität gefragt bei aller Voraussicht, die wir in unseren Planungen da an den Tag legen. Aber so diesen ganz klassischen 9-to-5-Job, den gibt es natürlich im Wintersport sowieso gar nicht. Egal, ob bei den Trainern, Technikern und auch nicht in der Geschäftsstelle, weil dazu einfach das Geschäft viel zu dynamisch ist. Irgendwas passiert immer. Irgendwo fehlt eine Schippe Schnee. Irgendwo ist eine Kamera, die nicht funktioniert. Ein Athlet wird krank. Eine Athletin hat sich verletzt. Also es ist schon insgesamt ein sehr, sehr dynamischer Prozess, in dem wir da drin sind. Also von daher so richtig zum Luftholen kommt man eigentlich selten. Und man ist eigentlich immer ganz gut beschäftigt. Das kann man schon so sagen, ja.
Das kann man so sagen. Und auch bei den Journalisten, die sich mit Wintersport beschäftigen, gibt es auch kein 9-to-5. Das kann ich vielleicht aus meiner Warte sagen. Ja, du hast es gerade eben doch angedeutet. Dann machen wir das doch gleich mal vorneweg. Du hast jetzt von GmbHs gesprochen. Nimm uns doch mal mit. Wie ist denn der Deutsche Skiverband generell strukturiert?
Ja, also aus dem altehrwürdigen DSV e.V., den es mal gab, haben wir vor mittlerweile über 10 Jahren, 15 Jahre sind es glaube ich mittlerweile schon, GmbHs ausgegliedert, beziehungsweise die Strukturen einfach so modern gestaltet, wie es, glaube ich, in der deutschen Sportlandschaft relativ einmalig ist. Mir ist jetzt ehrlicherweise kein Verband bekannt, der sich so aufgestellt hat, wie wir das getan haben. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir irgendwann über die Verträge in der Vermarktung so viele Eigenmittel generieren konnten, dass das einfach nicht mehr als gemeinnütziger Verband möglich war, das dann darzustellen, also auch fiskalisch gegenüber dem Finanzamt. Und dann mussten wir unsere Strukturen dahingehend ändern und haben gesagt, wir gründen jetzt GmbHs, es gibt eine Leistungssport GmbH, bei der im Prinzip das Hauptgeschäft, alles, was irgendeine Art und Weise bei den olympischen Disziplinen anhängig ist, also die Trainer, die Athleten, Partner und Sponsoren, dort ist das der Themenbereich angesiedelt. Wir haben eine Marketing GmbH, da bin ich Geschäftsführer, zusammen mit dem Walter Vogel, meinem Kollegen, die sozusagen als Agentur auch funktioniert. Das heißt, wir verhandeln die Verträge für die Leistungssport GmbH. Ist jetzt alles ein bisschen komplex und ich will es auch nicht zu sehr im Detail dann aufdröseln und langweilen. Und dann gibt es noch einen Bereich, der sich mit der gesamten Thematik Verwaltung und auch eine GmbH, die sich mit der Thematik Technologie beschäftigt. Also insofern ein relativ modernes, ja, fast schon unternehmerisch geprägtes Konstrukt, den e.V. solchen gibt es schon noch als Mutter, allerdings tatsächlich nur im Sinne von nur in Anführungszeichen für den Breiten- und Freizeitsport, jetzt mal ganz salopp formuliert, also dort, wo jetzt nicht das große Leistungssportbusiness passiert. Ja, und das ist so, wie sich der DSV in den vergangenen Jahren aufgestellt hat. Und wie gesagt, der Hintergrund war, dass wir als einer der wenigen Verbände in Deutschland weitestgehend unabhängig von Bundesmitteln sind. Das heißt, unsere Trainer sind de facto nicht Bundestrainer und damit finanziert vom Innenministerium oder von der öffentlichen Hand, sondern die werden weitestgehend von unseren Partnern und Sponsoren dann quasi quer oder mitfinanziert. Und das ist der große Unterschied zu vielen anderen Disziplinen oder Sportarten, insbesondere im Sommer, die halt leider, in dem Fall muss man wirklich sagen, leider nicht in der Lage sind, ihren Sport, ihre Disziplinen so selbstständig zu finanzieren, wie wir das tun.
Okay, spannend, super. Danke für die Einblicke. Wenn wir jetzt das große Bild ziehen, aktuell, wie geht's denn dem Deutschen Skiverband in wirtschaftlich und natürlich auch klimatisch schweren Zeiten?
Ja, also dass das bewegte Zeiten sind, ich glaube, das erfahren wir ja alle, im Privaten wie im Beruflichen. Also ich kenne niemand, der gerade sagt, alles ist rosarot und es geht super. Die Wirtschaft hat Sorgen verhalten. Wir haben das natürlich im Deutschen Skiverband auch. Nach 2,5 Corona-Wintern, dann eine Energiekrise mit Ukraine-Krieg, Dann die ganz große klimatische Diskussion, die auf einmal aufgepoppt ist. Also da wurden ja im letzten Winter ganz, ganz düstere Bilder gezeichnet, ob denn der Skisport überhaupt noch eine Zukunft hat, ob wir überhaupt noch Kindern und Jugendlichen Ski unter den Weihnachtsbaum legen sollen, weil es ist ja sowieso bald so, dass Alpenrandpalmen wachsen und. Also das sind natürlich alles Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen wir es zu tun haben, denen wir uns stellen müssen. Jetzt mal kurz und knapp formuliert, sind wir bislang mit dem viel zitierten blauen Auge davon gekommen. Ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir in den 2,5 Corona-Wintern unsere Veranstaltungen im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten weitestgehend gut durchführen konnten. Wir sind ja sehr TV-geprägt. War natürlich bitter, dass wir insbesondere bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf, bei den nordischen Skiweltmeisterschaften, auf die wir uns alle wirklich riesig gefreut haben, dann ein Geisterstadion hatten. Es war natürlich ein Drama, dass wir im Biathlon, bei den Alpinen Geisterweltcups durchführen mussten. Aber wir haben zumindest als TV-Sport funktioniert. Und damit waren wir schon mal einen deutlichen Schritt besser und besser gestellt, als das im Sommer der Fall war. Aber klar schlägt sowas dann auch negativ zu Buche, insbesondere dann auch finanziell. Und insofern mussten wir uns schon strecken. Und die gesamte Thematik Energie, wie ich schon gesagt habe, beschäftigt ja nicht nur den Sport, sondern die Wirtschaft. Die Preise explodieren. Wir haben eine Inflation, die wir uns so vor ein paar Jahren hätten sicherlich nicht vorstellen können. Und auf all diese schwierigen Rahmenbedingungen müssen wir natürlich reagieren. Stichwort 9-to-5-Job. Da bist du dann schon am Jonglieren und dazu braucht es ein gutes Team. Und da braucht es ein Verständnis vom einzelnen Athleten bis rauf zum Präsidenten, dass man eben auch bestimmte Dinge nicht so umsetzen kann, wie es vielleicht im Best-Case-Szenario normalerweise der Fall wäre. So, also lange Rede, aktuell soweit okay. Wir sind in halbwegs ruhigem Fahrwasser unterwegs. Haben auch relativ wenig Ausfälle zu verzeichnen gehabt, insbesondere witterungsbedingt, ist der DSV da mittlerweile mit seinen Organisationskomitees über alle Disziplinen hinweg sehr gut aufgestellt, sodass wir eigentlich so gut wie keine Gefahr hatten, dass eine Veranstaltung abgesagt werden musste wegen Schneemangel. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, was wir da tun. Aber wo es uns natürlich massiv getroffen hat, Stichwort schlechter Winter, war der Nachwuchs- und Jugendbereich, weil dort fehlen einfach die Schneetage. Da war es dann auch zum Teil nicht mehr möglich, irgendwie semispezifisch, wie es so schön heißt, auf Rollerski oder mit der Matte zu überbrücken. Insbesondere im Alpinbereich brauchen wir halt irgendwann, aber einen bestimmten Zeitpunkt, im Kernwinter brauchen wir Frau Holle oder zumindest Väterchen Frost, damit wir den Kindern und Jugendlichen eine vernünftige Piste bereiten können. Und das hat im letzten Jahr leidlich funktioniert, das muss man schon sagen.
Wie ist denn generell der Zustand im Bereich Nachwuchs?
Ja, ich glaube, da kann man auch den Blick schweifen lassen. Das ist gar kein so ein skispezifisches Thema, sondern die Corona-Jahre haben einen brutalen Aderlass gegeben in den Vereinen. So diese Mentalität der Lifetime-Membership, wie es wir vielleicht noch gelernt haben oder wie es einfach für uns völlig normal war, dass man in seinem Heimatverein Mitglied wurde und in guten wie in schlechten Zeiten einen Beitrag leistet. Also ich bin in einem Sportverein, in einem Skiclub von meinem Heimatort seit, ich glaube, mittlerweile 25 Jahren, 30 Jahren Mitglied, also seit ich halt dann irgendwann mal selber den Mitgliedsbeitrag zahlen musste und nicht mehr im Familientarif dabei war. Es würde mir jetzt nicht im Traum einfallen, dass ich beim SC Vöhringen, um es jetzt konkret zu nennen, schöne Grüße ins Illertal, dass ich da jetzt rausgehen würde. Ja, da bin ich halt passives Mitglied und zahle da meinen Obolus. Aber das ist mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen, so diese Bereitschaft, sich da auch zumindest passiv zu engagieren. Insgesamt das Thema Ehrenamt ist ein schwieriges. Das berufliche Umfeld ist bei allen, nicht nur bei uns beiden, komplexer, schwieriger geworden. Und wenn ich mir überlege, wie wir früher noch in den Turnhallen standen oder auf dem Fußballplatz und uns engagiert haben und auch da quasi zeitlebens manche Menschen dann 30, 40 Jahre sich engagiert haben, das hat nachgelassen. Und das hat definitiv auch dazu geführt, dass Corona schon auch für viele eine Zäsur war, im Sinne von, ja, ich habe jetzt kein Angebot mehr im Verein, weil es einfach nicht mehr umsetzbar war aufgrund von Corona-Maßnahmen. Warum soll ich da jetzt irgendeinen Monatsbeitrag zahlen? Und das hat schon zu einem klaren und signifikanten Mitgliederschwund, insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen, geführt. Und diese Lücken jetzt wieder aufzufüllen, das gelingt peu à peu. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, ob wir schon wieder auf dem Stand von vor Corona sind, aber das ist ein harter Weg. Und du musst ja als Skiclub, als Sportverein, egal ob im Winter oder im Sommer, mittlerweile schon einiges einfallen lassen, um in diesem Wettstreit um die Kinder, wenn es um Freizeitaktivitäten geht, da gibt es ja alles Mögliche von Kultur, Musik, Sport und verschiedene Disziplinen. Alle fischen ja letztendlich in dem kleinen Teich und der wird immer weniger, was die einzelnen Fische betrifft, weil die Jahrgänge jetzt einfach auch geburtenschwächer sind. Um da Bestand zu haben und da einfach den Skisport dann auch als attraktive Freizeitaktivität darzustellen, da muss man sich was einfallen lassen. Und da sind wir als Deutscher Skiverband natürlich auch gefragt, dass wir da mit der entsprechenden Hilfestellung dann unseren Vereinen dann zur Seite stehen.
Du stehst natürlich auch im Austausch mit internationalen Kollegen. Ist das jetzt eine Entwicklung und eine Problematik, die deutschlandspezifisch ist, oder berichten auch die Kollegen aus dem Ausland, dass sie mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind?
Also ich kann jetzt nur für den deutschsprachigen Raum sprechen, weil wir dort eben auch mit einem sehr, sehr engen Austausch Österreich und Schweiz uns über die verschiedenen Themen unterhalten. Und auch da ist es jetzt nicht hundertprozentig vergleichbar mit dem DSV, weil die natürlich sehr alpin geprägt sind. Es ist bei uns so ein bisschen, verteilt sich das mehr auf die unterschiedlichen Disziplinen. Aber klar, also Corona hat alle negativ beeinflusst in jeglicher Hinsicht. Und das Thema Nachwuchs ist ja auch nicht ein Thema, das uns erst seit gestern oder vorgestern beschäftigt, sondern die Entwicklung war ja klar und dass wir dort an Stellschrauben drehen müssen, Stichwort Fische im Teich, da muss man ja sich nur die entsprechenden Geburtenzahlen anschauen und dann weiß man ja, was auf einen zukommt. Und im Spitzensport gilt die altbekannte und mittlerweile leider Gottes auch abgedroschene, aber immer noch gültige Regel, ohne Breite keine Spitze. Und wenn ich nicht unten eine Basis schaffe, dass möglichst viele Kinder, Jugendliche in der Disziplin unterwegs sind und sich auch in einer gewissen Weise leistungssportlich betätigen, dann werde ich es nicht schaffen, dass ich kontinuierlich im Weltcup Top-Athleten dann immer wieder nachrücken lasse. Und dass ich im Idealfall vielleicht auch den einen oder anderen Olympiasieger und Weltmeister dann über die Jahre entwickle. Das funktioniert ohne die Breite nicht.
Wie sind denn die Perspektiven? Müssen wir da vielleicht auch zwischen Sportarten trennen? Oder merkst du, dass beispielsweise jetzt im Biathlon ein höherer Zulauf von Kindern, Jugendlichen da ist als im Alpin? Weil, wie gesagt, Alpin halt noch viel mehr abhängig ist von dem, was uns Frau Holle und Co. da bescheren. Kann man das generell so im Ansatz prognostizieren oder muss man wirklich spezifisch trennen zwischen den verschiedenen Disziplinen?
Jetzt bin ich natürlich kein Sportdirektor und ich maß mir auch nicht an, dass ich da wirklich jede einzelne Disziplin da so gut kenne und verstehe und insbesondere in den verschiedenen Regionen dann einen Einblick habe. Aber was ich jetzt mal so aus meiner Warte so sagen kann, ist, dass du dir natürlich, du hast schon angesprochen, bei der einen oder anderen Disziplin etwas leichter tust, mal schwierige Witterungsbedingungen oder Rahmenbedingungen zu überbrücken. Also da gibt es dieses Wort, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, semispezifik. Das heißt, du kannst im Langlauf, im Biathlon, kannst du mit Rollerski relativ gut trainieren. Insbesondere im Kinder- und Nachwuchsbereich kannst du mit relativ wenig Schneetagen dann schon auch ein attraktives Programm gestalten. Und das macht den Kindern und Jugendlichen genauso Spaß. Und wenn es wieder leistungsambitionierter wird, in die nächsthöheren Stufen dann geht, klar brauchst du dann auch dann deine Schneekilometer. Aber das kannst du mit den aktuellen Bedingungen, die wir an den verschiedenen Stützpunkten haben, eigentlich ganz gut bewerkstelligen. Alpin, wie gesagt, ist es deutlich schwieriger, weil irgendwann ist halt dann mal mit Inline-Skates und was die da alles an Trainingsmitteln haben, ausgereizt. Und dann muss es einfach von oben nach unten auf irgendeiner gefrorenen Unterfläche funktionieren. Skisprung wiederum funktioniert, wissen wir alle, gibt es ja sogar die entsprechenden Wettkämpfe, ganz hervorragend auf Matte und mit der Keramikspur. Auch da gab es ja schon Diskussionen, ob man sowas vielleicht auch mal im Winter dann einfach fest etabliert. So nach dem Motto, dann verzichten wir ganz auf den Schnee und landen einfach in Zukunft auf einer Matte. Definitiv nicht unsere Vorstellung von Wintersport, kann ich auch gleich noch reinschieben. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Und dann hängt es letztendlich immer auch von den Machern vor Ort ab. Wenn du eine Tradition hast, wenn du einen Verband hast, wo du jemand hast, der sich insbesondere, und das ist leider Gottes ja so oft, dass ganz, ganz viel auf den ehrenamtlichen Schultern lastet. Wenn du da jemand hast, der Kinder und Jugendliche begeistern kann, der einfach das Feuer entfacht, dann kannst du auch in einem Verein, der vielleicht sogar nicht die hundertprozentig besten Voraussetzungen hat, richtig gute Athletinnen und Athleten generieren. Ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich mir anschaue, in Ulm, das ist jetzt nicht unbedingt die Wintersporthochburg, aber die schaffen es, und da gibt es jetzt genug andere Beispiele, das ist jetzt nur der Verein, der mir jetzt gerade einfach einfällt, weil ich relativ biathlonlastig unterwegs bin, die schaffen das auch mit Rollerstrecken und mit gezieltem Einsatz der Mittel, richtig gute Leute zu entwickeln und haben da einfach eine engagierte Crew vor Ort, die für die Sache brennt und sowas brauchst du. Das ist auch nicht so einfach oder Mufti vom Verband von oben nach unten durchzugeben, sondern du brauchst einfach diese Zellen an den verschiedenen Orten, um Kinder zu begeistern. Daran wird sich ja in Zukunft nichts ändern.
Ja, genau, also wird ja oft dann ein bisschen plakativ das Ehrenamt gelobt, aber wenn man dir jetzt so zuhört, ohne Ehrenamt am Ende keine Olympiasieger. So kann man es, glaube ich, runterbrechen, oder?
1000%, das ist zu 1000% der Fall. Und ich verstehe auch, weil ich selber merke, dass Menschen sagen, boah, jetzt dreimal in der Woche mich fest zu binden und ein Training abzuleisten, unter Umständen 2-3 Stunden und am Wochenende noch mit meiner Kinder- und Jugendgruppe noch irgendwo am Hang zu stehen, kann ich aktuell nicht erfüllen. Und da gilt es eben auch anzusetzen. Aber das ist eine breite Diskussion, die wir im deutschen Sport führen müssen. Wie schaffen wir es trotz dieser beruflichen Herausforderungen, die mittlerweile einfach jeder hat und wo dieser Freiraum, den wir seinerzeit hatten, klingt jetzt so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber das ist noch gar nicht so lange her. Vor 10, 15 Jahren war das halt noch der Fall.
Ja.
Und der wird immer geringer, dieser Freiraum. Und wie schaffen wir das? Und das kann eigentlich nur funktionieren, indem wir sagen, okay, binde dich zumindest projektbezogen. Oder man muss das einfach auf verschiedene Schultern verteilen. Aber am Schluss brauchst du einfach einen Macher, der auch sagt, okay, da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter als das, was vielleicht die anderen leisten können. Und das muss uns gelingen, ja? Weil ansonsten, wenn wir jetzt anfangen und sagen, wir müssen die Trainer auch in diesen Vereinsstrukturen auch noch vergüten, dann wird die Disziplin an der einen oder anderen Stelle sterben. Das ist definitiv Fakt.
Okay, gut. Dann danke auf jeden Fall für die Einblicke, was den deutschen Skisport angeht. Jetzt werden wir ein bisschen internationaler und müssen natürlich über das Dauerthema, ich habe es vorhin schon angesprochen, mit der FIS sprechen. Vorab, du hast es vorhin erwähnt, TV und die Übertragungen, die Vermarktung entsprechend ist ein essentielles Standbein des deutschen Skiverbandes. Da stimmst du mir zu, ne?
Absolut, ja klar. Also letztendlich ist es so, ich habe jetzt nicht die tausendprozentigen Prozentzahlen, ein bisschen die Metapher, aber ich habe jetzt nicht die genauen Prozentzahlen im Kopf. Aber ich würde mal sagen, wir reden von etwa 6, 7, 8%, die bei uns in den Strukturen wirklich Hochleistungssport betreiben. Also von unseren Mitgliedern beziehungsweise die über unsere Landesskiverbände dann in irgendeiner Art und Weise dem DSV zugehörig sind. Das sind also ungefähr so 700.000 organisierte Wintersportler, so um den Dreh rum. Dazu haben wir noch ungefähr so 12 Millionen, die von sich behaupten, dass sie regelmäßig auf Alpin- oder Langlaufski unterwegs sind. Also es ist eine relativ große Zahl in unserer Gesellschaft, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Skisport beschäftigen. Aber diese 6, 7, 8%, nagel mich nicht fest, die für uns die deutschen Fahnen vertreten in den verschiedenen Disziplinen, über diese 6, 7, 8% generieren wie die Gelder, für das gesamte Konstrukt. Hm. Also es ist ganz klar, ohne die Olympiasieger, Weltmeister in den verschiedenen Weltcups beziehungsweise Disziplinen, wären wir gar nicht in der Lage, all dem nachzukommen, was wir sonst zwar als deutscher Skiverband ja noch dann auf unserer Fahne haben, nämlich eben Kinder in den Schnee bringen, Schulkooperationen und was dann noch alles dazu gehört. Also diese viel zitierte soziale Kit, den du als Verband, den du als Verein ja auch in unserer Gesellschaft dastehen solltest, den kannst du ohne die Gelder, die wir im Spitzensport generieren, eigentlich ja nicht erfüllen. Also von daher klares Ja.
Hm. Jetzt liegt die Vermarktung der Weltcuprechte bei den nationalen Verbänden. Die FIS will das ändern und verspricht den Verbänden dadurch höhere Profite. Also die ursprüngliche Idee war ja, dass ihr seid beispielsweise mit Infront, habt ihr da eine Kooperation, was die Weltcuprechte angeht. Und die ursprüngliche Idee war, an der Stelle, Stefan, wenn ich irgendwas durcheinander bringe, korrigiere mich gerne. An der Stelle war die Idee, dass man ohne Zwischenhändler sagt, wir vermarkten euch direkt, davon profitiert ihr mehr, aber ihr tretet uns die Vermarktungsrechte ab. Klingt doch auf den ersten Blick im Endeffekt gar nicht so schlecht, aber was ist denn das Problem an dieser Idee der Zentralvermarktung aus deiner, eurer Perspektive?
Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange heute du diesen Podcast angesetzt hast, aber die nachfolgenden Sendungen würden sich jetzt in bester Thomas-Gottschalk-Manier mindestens 3 Stunden verzögern. Also ich versuche es mal ganz, ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Also zum einen, ja, so im Wesentlichen hast du es ganz gut zusammengefasst. Also von daher kann ich dich schon mal beruhigen und du hast deine Hausaufgaben ganz gut gemacht.
Danke.
Das klingt erstmal ganz gut und ja, wir haben auch mehrfach, nicht nur wir, der Deutsche Skiverband, sondern auch die Kollegen aus Österreich, Schweiz, Skandinavien, all die großen Skinationen gesagt, wenn es um eine Fragestellung geht, ob Zentralisierung für den Deutschen Skiverband oder insgesamt für den Skisport Sinn macht, dann sind wir erstmal nicht abgeneigt, sondern würden das auch erstmal mit einem vorsichtigen Ja, das macht absolut Sinn, beantworten. Die Frage ist eben, und ich glaube, ohne dass wir jetzt die Hörer und Hörerinnen dazu sehr langweilen, die große Streitfrage, um die es letztendlich ging, und da gibt es ja auch mittlerweile genug Publikationen zu diesem Thema, ist, wem gehören die Rechte und unter welchen Rahmenbedingungen soll denn so eine Zentralisierung stattfinden? Und da unterscheiden sich dann schon die Meinungen der nationalen Verbände zu denen, wie es der Weltverband unter dem mittlerweile ja nicht mehr ganz so neuen, aber immer noch neuen Präsidenten Johann Eliasch dann hat. Und entsprechend gab es da jetzt intensive Diskussionen, jetzt formuliere ich es mal relativ neutral, weil wir als nationale Verbände eben uns schon ganz klar in der Position des Rechteinhabers sehen. Das heißt, wenn wir in Deutschland Skisportveranstaltungen durchführen, dann war das seit Jahr und Tag so, dass wir dann auch in der Lage waren, die wesentlichen Rechte, sprich die TV-Rechte, also das, was wir einer ARD und ZDF in Rechnung stellen, wenn sie von Garmisch oder von der Vierschanzentournee berichten, oder eben den internationalen Takern, also in dem Fall dem norwegischen Fernsehen, den Kollegen aus Österreich, Schweiz oder in Schweden, wenn sie wiederum von den deutschen Weltcup-Veranstaltungen in ihrem Land etwas zeigen wollen. So. Und diese Rechte, diese Lizenzen brauchen wir, um, wie ich schon angeführt habe, den Skiverband insgesamt am Laufen zu halten. Und da geht es nicht darum, dass wir gewinnmaximiert unterwegs sind. Also wir haben definitiv nicht das große Festgeldkonto, wie es vielleicht ein FC Bayern hat, sondern bei uns geht jeder Euro letztendlich dann wieder in den Sport, in die Strukturen. Und wir sind auch als Verband gefragt, dass wir wirklich bis rein zum Teil in die Vereinsstrukturen investieren, weil es uns eben darum geht, deutschlandweit, eben nicht nur im Alpenraum und für eine vielleicht publikumsträchtige Sportart wie Biathlon oder Skisprung, sondern eigentlich über alle Disziplinen hinweg versuchen, den Sport zu entwickeln. So, und um das geht's letztendlich. Und wie gesagt, so hat das Konstrukt auch in den letzten Jahren immer gut funktioniert und das ist beim Deutschen Skiverband ziemlich gleich, wie es in anderen Verbänden auch der Fall ist. Jeder hatte dann zum Teil über Agenturen, Zwischenhändler, wie du es genannt hast, Verträge. By the way, Wir haben auch noch bestehende Verträge, auf die wir mehrfach hingewiesen haben und gesagt haben, also wir sind es gewohnt, dass wenn wir Verträge unterschreiben, dass wir die auch einhalten und dass wir diesen Verpflichtungen und auch den Rechten, die wir einräumen, dann nachkommen oder die berücksichtigen. Ja, und das ist letztendlich in dem gesamten Prozess so ein bisschen übers Knie gebrochen worden. Und jetzt formuliere ich es auch wieder vorsichtig und so, dass es vielleicht nicht ganz abstrakt ist. Am Schluss war es eben so, dass wir in eine relativ verfahrene Situation gekommen sind, weil eben der Waldverband in vielen Themen eine komplett grundsätzlich andere Auffassung hatte als wir. Und dazu kam es eben dann, oder dann kam es eben dazu, dass wir letztendlich dann so vor dem internationalen Gerichtshof gestanden sind, Sportgerichtshof gestanden sind, weil wir zum einen, was die Wahl des Präsidenten betrifft, unterschiedlicher Auffassung waren, aber eben auch in vielen verschiedenen anderen Themen. Mittlerweile muss man ganz offen und ehrlich sagen, und dann, glaube ich, sollte man auch wieder eine Klammer hinmachen, gibt es jetzt zumindest wieder einen Dialog, der stattfindet, einen Austausch, der stattfindet mit dem Weltverband, aber insbesondere auch wir als nationale Verbände haben jetzt über die letzten 2 Jahre schon deutlich enger zusammengearbeitet, als das bislang der Fall war. Und das ist vielleicht jetzt in dem Fall das Gute. Das ist eine relativ teure, aber doch gut funktionierende Teambuilding-Maßnahme, dass auf einmal Deutschland, Österreich, Schweiz so eng kooperieren und dass auch die Skandinavier sagen, Mensch, lass uns doch mal abstimmen, weil das macht ja Sinn, dass wir letztendlich ja als Verbände, die FIS darstellen, dann auch uns gemeinsam überlegen, wo wir unseren Sport gemeinsam hin entwickeln. Ich hoffe, jetzt war es nicht zu langatmig und zu komplex, aber so ein bisschen, glaube ich, hat man es verstanden, worum es geht.
Absolut, absolut. Wie sähe denn die Idealvorstellung aus? Ihr seid eng in Kontakt und würdet ihr sagen, hey, eigentlich herrscht überhaupt kein Handlungsbedarf, was die Vermarktungsrechte angeht? Oder gibt es ein Modell, wo ihr dann im Endeffekt auch übereinstimmend sagen würdet, das wäre vielleicht was, wie man es in Zukunft angehen könnte?
Naja, also da gibt es ja genug Expertinnen und Experten, die sich ja ein Jahr aus mit solchen Themen beschäftigen. Und wir haben uns natürlich dann auch von draußen Rat geholt, weil das übersteigt dann schon auch das Know-how, das wir in unseren eigenen Reihen haben. Aber man kann schon sagen, dass also auch da mit dem internationalen Austausch schon ein relativ klares Bild, zumindest bei uns, ist, wie so eine Zentralisierung letztendlich umsetzbar wäre. Und das Problem ist, in Anführungszeichen das Problem, das ist ja auch eine unserer Stärken, dass wir im Skisport sehr heterogen aufgestellt sind. Also es gibt halt nicht diese eine Disziplin, wie es in der Formel 1 der Fall ist oder im Fußball, sondern wir haben vom alpinen Sport, der sicherlich so die Disziplin ist, die global am meisten Impact hat, positiv, also die man noch am ehesten als Weltsportart bezeichnen kann, bis zur nordischen Kombination. Das ist nur mein Lieblingsbeispiel, die jetzt zwar in Deutschland sehr populär ist, aber vielleicht international nicht unbedingt so diese Reichweiten generiert, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, wie es bei uns der Fall ist. Also da haben wir eine ganz, ganz breite Spanne und insofern auch eine komplexe Aufgabe, wie man so eine Zentralisierung dann umsetzen kann. Und ich glaube, das führt jetzt an der Stelle dann auch wirklich zu weit. Aber ich kann zumindest so weit Einblick geben, als dass es da schon Strukturen und Ansätze gibt, wo man sich auch durchaus mal im Fußball, normalerweise sind wir jetzt nicht unbedingt immer so die großen Fans davon, uns im Fußball was abzuschauen, aber in dem Fall kann man das schon mal tun, sich da mal Gedanken macht, wie die das getan haben und was vielleicht auch mal ganz gut funktioniert hat oder was vielleicht eben eher so ein abschreckendes Beispiel war. Aber es gibt eben auch andere Disziplinen oder Verbände, wo das ja funktioniert hat. Also es ist nicht das Riesenhexenwerk, aber das ganz, ganz zentrale Thema ist, dass man miteinander spricht, dass man sich zusammensetzt und dass man dann als Weltverband gemeinsam mit den Verbänden Lösungen erarbeitet. Und die werden sicherlich nicht schablonenartig funktionieren, einfach aufgrund dieser Heterogenität. Und wenn ich mir einfach mal anschaue, was in Österreich und in der Schweiz passiert, eben mit dieser ja schon sehr starken Fokussierung auf den Alpinsport, dann ist es eben nur ganz bedingt vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland haben. Bei uns ist Skisprung und Biathlon die Wintersportart Nummer 1 und dann kommt erst Alpin. Und unsere Verträge sind natürlich auch ganz, ganz anders aufgesetzt, als das jetzt in den anderen Nationen der Fall ist. Und wenn ich dann jetzt auch eine kleinere Nation anschaue, die aber auch Weltcups austrägt, regelmäßig Weltcups austrägt, wie Slowenien, wie die Kroaten, dann ist es ja wieder ganz, ganz anders. Da geht es zum Teil um eine einzige Veranstaltung im Jahr, die dann wieder das Geld generieren muss für so einen kleinen Verband. Also das lässt sich eben nur bedingt alles über einen Kamm scheren. Also heißt's, man muss miteinander reden, man muss transparent agieren, man muss offen und ehrlich miteinander umgehen. Und von daher war der Prozess, wie er jetzt aufgesetzt war, erstmal, jetzt nenne ich es mal suboptimal, weil wir als Verbände irgendwann dann, ja, kann man schon sagen, vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Und jetzt kam der große Aufschrei, als es dann hieß, naja, so kann es aber einfach nicht funktionieren. So, das heißt, jetzt sind wir wieder ein paar Schritte zurückgegangen, es wurde versucht, wieder die Emotionen ein bisschen rauszulassen, was in so einem Fall natürlich ganz automatisch damit einhergeht, dass es dann etwas lauter und emotionaler wird. Ich glaube, jetzt haben wir wieder einen Tonus gefunden, auf dem man ganz gut arbeiten kann. Wir haben unseren Beitrag jetzt erstmal geleistet, haben auch jetzt mal gemeinsam mit den großen Verbänden Vorschläge dafür zukommen lassen, die Kommentare unserer Expertinnen und Experten einfließen lassen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir da die nächsten Schritte angehen. Aber wie gesagt, es ist schon für Außenstehende und selbst für mich immer wieder schwer zu durchdringen, weil es einfach schon ein sehr dichtes Konstrukt ist, das man da letztendlich dann berücksichtigen muss.
Es wirkt, als würde man mehr übereinander sprechen als miteinander. Wie ist denn die kommunikative Basis zwischen den Verbänden und dem Weltverband?
Ja, es ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Jetzt bin ich als Kommunikationsverantwortlicher im Deutschen Schiefbahn natürlich auch immer derjenige, der gefragt wird, so wie ich jetzt hier gegenüber sitze. Und du mich ja auch berechtigterweise fragst, weil du ja mitbekommst, dass nicht alles so ganz rosarot ist. Und klar benennen wir die Dinge und ist es natürlich auch in gewisser Weise in unserer Verantwortung, dass wir den Finger in die Wunde legen und dass wir auch gegenüber der FIS schon auch mal die eine oder andere kritische Anmerkung machen, wenn wir einfach das Gefühl haben, das geht jetzt in die falsche Richtung. Wir haben ja noch einen zweiten Weltverband mit der IBU, Internationale Biathlon Union. Das ist ja eine spezielle Situation. Wir als Skiverband haben ja die Biathlon auch bei uns, sodass wir auch einen Vergleich haben, wie es bei dem einen Weltverband ist und bei dem anderen. Und da kann man schon sagen, dass die Kommunikation insgesamt jetzt in den letzten Jahren über alle Themenfelder betrachtet nicht so offen und ehrlich war, wie wir uns das eigentlich wünschen würden und wie das in den letzten Jahren unter Jean-Franco Kasper eben auch noch der Fall war. So, das haben wir jetzt aber auch mehrfach diskutiert und es gibt ja auch, weiß Gott, wir haben es ja vorher schon in unserem Gespräch gehabt, genug Herausforderungen, die uns alle betreffen. Also insofern gilt es natürlich auch, die Kräfte zu bündeln und es ist für uns insofern eine Gratwanderung, dass wenn wir diese Themenfelder dann immer wieder in der Öffentlichkeit diskutieren, dass natürlich dann in irgendeiner Art und Weise der Skisport immer auch einen Kratzer in den Lack bekommt und zum Teil auch massiven Schaden davon trägt. Und das ist ja nicht unser Ansinnen. Allerdings jetzt einfach nur stillschweigend in der Ecke zu sitzen und die Dinge dann so hinzunehmen, ist sicherlich nicht auch nicht unsere Aufgabe und dazu haben wir einfach auch genug Verantwortung für unsere eigenen Verbände und für den Skisport insgesamt. Also ist immer ein bisschen abzuwägen, inwiefern man dann mit und auch zum Teil übereinander sprechen muss. Wie gesagt, in den letzten Tagen, Monaten, ja, Wochen, eher Wochen, hat sich da jetzt wieder ein bisschen was aufgeweicht. Die Fronten sind jetzt ein bisschen weniger verhärtet, als es vielleicht noch der Fall war. Aber es ist schon ein relativ holpriger Weg, den wir da gemeinsam gehen.
Du hast die IBU, die Internationale Biathlon Union, angesprochen. Da läuft meiner Wahrnehmung nach, laufen die Dinge viel stringenter, harmonischer, mit klareren Plänen auch, was die verschiedenen Bereiche angeht. Wir dürfen natürlich aber auch die Vergangenheit nicht vergessen. Auch die IBU hat ganz, ganz schwere Zeiten hinter sich und hat absolut jetzt aber gefühlt den Turn so hingekriegt, dass es ein Verband ist, der eigentlich positiv dasteht. Stimmst du mir erstens zu und ist es zweitens hier vielleicht der Vorteil, dass es eben diese eine Sportart nur ist?
Das ist zweifellos ein Vorteil. Das macht das Leben insgesamt leichter, weil du dich natürlich deutlich besser fokussieren kannst. auch da gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ja? Also der deutsche Markt ist auch nicht vergleichbar mit der Situation, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Da wiederum sind wir vielleicht in einer ähnlichen Position, wie es der österreichische Skiverband im Alpinen ist. Ja? Da sind wir in Anführungszeichen der Platzhirsch und in Österreich ist es eher, ich will jetzt nicht sagen die Randsportart, aber es läuft einfach dann nicht auf der ersten Welle mit, sondern eher auf der zweiten oder dritten Informationswelle. Aber du hast es angesprochen, also die IBU hatte, weiß Gott, auch schwierige Zeiten und auch das war nicht unbedingt der absolute Musterverband. Aber da hat man, glaube ich, jetzt die Zeichen der Zeit erkannt und es war auch ein zum Teil schon schmerzhafter Prozess, in den die Kollegen da in Salzburg gegangen sind. Und jetzt haben wir aber schon seit ein paar Jahren das Gefühl, dass der Verband für die nationalen Verbände da ist. Also, dass das Selbstverständnis sich gewandelt hat. Dass es eben nicht so ist, dass das eine Top-to-Down-Organisation ist, sondern dass man sich zusammensetzt und dass man gemeinsam überlegt, wie man die Probleme bewältigen kann. Wo drückt der Skistiefel? Wo können wir in irgendeiner Art und Weise unterstützen? Und das führt natürlich dann auch dazu, dass die großen Verbände dann auch ein Stück weit vom, jetzt sage ich es mal, hohen Ross runtersteigen oder ihr Kirchturmdenken aufgeben, das ist vielleicht ein bisschen ein besseres Beispiel, sondern auch sagen, ja klar, wenn wir uns als Sport insgesamt in der Welt besser und stringenter positionieren wollen, dann müssen wir auch bereit sein, Kompromisse zu gehen und dann müssen wir auch, Stichwort Entwicklungshilfe, Development gegenüber den kleinen Nationen, da unseren Beitrag leisten. Und da habe ich jetzt schon in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass da ein Miteinander entstanden ist und auch was das gesamte Thema Good Governance betrifft, wie sich der Verband da aufgestellt hat. Da ist ja unser Präsident Dr. Franz Steinle auch im Vorstand mit drin und hat sich da als ehemaliger oberster Landesrichter mit seinem Know-how also wirklich sehr stark eingebracht. Da merkt man einfach, da ist jetzt was in Gang gesetzt worden, das wird gelebt. Und das führt dann letztendlich dazu, dass die nationalen Verbände auch sagen, ja, da sind wir deutlich mehr bereit, uns einzubringen in so ein Konstrukt, als wir es vielleicht noch vier oder fünf oder sechs Jahren waren. Mhm. Das muss man schon so sagen, ja.
Ja, ist denn jetzt zurück zur FIS, du sagst, es sind jetzt Dinge, die sich aufweichen, die Richtung nimmt langsam positive Tendenzen an. Glaubst du, dass diese Dynamik weitergehen kann und man vielleicht irgendwann an dem Punkt steht, wo wir über die FIS so sprechen, wie wir es eben über die IBU getan haben?
Ich hoffe es, beziehungsweise es muss in irgendeiner Art und Weise jetzt dann gelingen, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen, weil wir sonst einfach massiv Gefahr laufen, dass der Skisport insgesamt darunter leidet. Und jetzt insgesamt betrachtet, was die einzelnen Disziplinen betrifft, funktioniert die Umsetzung vor Ort ja ganz gut. Ich glaube, wir haben nach wie vor wirklich ein tolles Produkt. Die Einschaltquoten sind stabil. Wir schaffen es auch über die digitalen Reichweiten, neue Zielgruppen für den Skisport zu begeistern. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alles schlecht ist. Und auch wenn die Rahmenbedingungen, und da kann jetzt weder die IBU noch die FIS noch sonst irgendein Verband was dafür, einfach in den letzten 3 Jahren sehr, sehr schwierig waren. Aber gerade weil sie schwierig waren, ist es einfach wichtig, dass man sich unterhakt und dass man sagt, okay, wo konzentriert man sich drauf und was ist auch wirklich realistisch umsetzbar? Und da gibt es schon noch genug Themenfelder, wo wir einfach aktuell noch ein unbestelltes Feld haben oder wo wir als Verband sagen, da würden wir uns einfach eine klarere Leadership seitens des Weltverbands wünschen, aber nicht Leadership im Sinne von, wir geben vor und ihr macht dann mal.
Also kein Top-Down, wie du das gesagt hast.
Ja. Leadership im Sinne von, okay, wo sind denn eure Probleme und wie können wir euch unterstützen? Und das ist die Fragestellung, die eigentlich über allem stehen muss. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt erkennbar, dass da ein gewisses Bemühen da ist, sich in diese Richtung zu entwickeln. Aber so an meiner verzögerten Reaktion merkst du, so ganz hundertprozentig sind wir da noch nicht auf dem richtigen Gleis unterwegs, so habe ich es vor ein paar Tagen mal gesagt.
Gut, wir werden das natürlich im Auge behalten. In Sölden wurde aus der Organisation der Alpen-Skiverbände, kurz OPA, die FESA. Das ist der Zusammenschluss der europäischen Ski- und Snowboard-Verbände. Wie genau kam es im Endeffekt zu dieser Gründung der FESA und wie funktioniert ich nenne es jetzt mal Konstrukt, vielleicht hast du eine schönere Formulierung.
Also nachdem du gerade schon diese legendäre Abkürzung verwandt hast, kannst du dir vorstellen, dass ich als Kommunikationsmann ja Hosianna singe, wenn aus Opa irgendeine andere Abkürzung wird, weil das war jetzt immer schwer zu erklären, dass das dazu noch eine französische Abkürzung ist. Jetzt bin ich leider ein Lateiner gewesen und kann es nicht wirklich zum Besten geben, aber letztendlich übersetzt war es die Organisation der skifahrenden Alpenländer, also irgendwie Pays des Alpes oder so ähnlich. Man möge es mir verzeihen und deswegen wurde es dann OPA genannt. So, und die FESA ist jetzt die Federation, da tue ich mir deutlich leichter, die Federation of European Ski and Snowboard Associations, also eine Vereinigung der Vereinigungen sozusagen. das jetzt aber nur mal, was die Nomenklatur betrifft. Inhaltlich war es so, dass wir unter anderem eben durch den Austausch, den wir im Zuge der Corona-Irrungen und Wirrungen, der Diskussionen, die wir mit der FIS hatten, immer enger zusammengerückt sind mit Ländern, die jetzt gar nicht unbedingt nur am Alpenrand ansässig sind. Also schon vor einigen Jahren sind die Tschechen zur OPA, zur OPA gestoßen. kann man vielleicht noch, wenn man geografisch nicht ganz so bewandert ist, sagen, ja, die sind zumindest irgendwo in der richtigen Richtung unterwegs. Sind zwar nicht mehr die Alpen, aber irgendwie gilt das schon noch. Aber spätestens als dann die Skandinavier gesagt haben, Mensch, können wir uns nicht irgendwie auch da anschließen? Und wir dann in einigen Diskussionen festgestellt haben, das macht absolut Sinn. Ja, spätestens da war klar, also mit Alpenländer hat es jetzt wirklich nichts mehr zu tun. Ja, also insofern war das die logische Konsequenz, dass wir aus der OPA die FESA gemacht haben. Jetzt, was den Inhalt als solchen betrifft, hat sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Der Fokus ist nach wie vor auf der Nachwuchsarbeit. Daraus ist auch die OPA entsprungen. Das heißt, man hat versucht, länderübergreifend auf internationaler Ebene, aber halt kleiner internationaler Ebene, Strukturen zu schaffen, um Kindern und Jugendlichen, die jetzt noch nicht in den eigentlichen Nationalteams unterwegs sind, den internationalen Wettstreit zu ermöglichen. Und ja, jetzt klingt das erstmal so, ja, mit Kindern und Jugendlichen, dass da die Skandinavier sich dann an so einer Rennserie beteiligen, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, genau die Frage habe ich auch gestellt, aber wenn du natürlich mit den Gegebenheiten in Skandinavien dann vertraut bist und dann kriegst du die Antwort, dass sie sagen, naja, ob wir jetzt von Oslo 2 Stunden nach Innsbruck fliegen und dort dann vielleicht mal für 2 Wochen trainieren und gemeinsam mit euch die Infrastruktur nutzen für Wettkämpfe oder ob ich 2 Stunden von Oslo irgendwo in den Norden von Finnland fliege. Letztendlich dann dadurch, dass die Dimensionen da oben so groß sind, nicht mehr besonders negativ, dass das irgendwie zu Buche schlägt, sondern das macht dann organisatorisch schon Sinn, insbesondere auch im Sinne einer nachhaltigen Nutzung, weil klar, wenn du einmal vor Ort die entsprechenden Rahmenbedingungen hast für Wettkämpfe, dann macht es natürlich Sinn, dass das von möglichst vielen Nationen dann auch genutzt wird. Also das ist letztendlich die eine Säule, auf der das ganze Konstrukt oder das Dach letztendlich dann aufgebaut ist. Und die zweite Säule ist natürlich, dass wir als europäische Skiverbände jetzt unserer Meinung schon etwas mehr Gewicht verleihen wollen, dass wir uns insgesamt etwas enger abstimmen wollen. Jetzt weiß Gott nicht nur zu dieser Thematik Zentralisierung, vielleicht auch mal irgendwie am Rande. Aber wir haben so viele Themen, Nachwuchs haben wir angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns, der Klimawandel insgesamt ist eine zentrale Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Also all diese Themenkomplexe, Material, Skisport ist im alpinen Bereich insbesondere, aber auch in anderen Disziplinen nicht unbedingt so günstig, wie es vielleicht ein paar Turnschuhe ist in der Leichtathletik. Also all diese Herausforderungen, Themen versuchen wir da unter diesem Dach, in diesem neuen Gefäß, wenn man so will, zu bündeln.
Wäre es, will ich den schlimmstmöglichen Fall einen Bruch mit der FIS skizzieren, wäre dann eine FESA vielleicht eine Alternativ, Möglichkeit zu sagen, unter diesem Dach veranstalten wir jetzt Weltcups, oder ist das zu weit und zu spekulativ von mir jetzt gedacht?
Also es ist definitiv keine Antifis. Das kann ich schon mal wirklich hier mit 4 Ausrufezeichen sagen. Es ist auch überhaupt nicht die Intention, dass wir jetzt da analog der UEFA in irgendeiner Art und Weise dann noch eine Champions League oder irgendetwas kreieren. Es geht jetzt, wie gesagt, erstmal darum, dass wir uns im Nachwuchs sammeln und da die Kräfte bündeln. Das ist mal das ganz, ganz Entscheidende. Dass man vielleicht mal überlegt, eine Europameisterschaft in irgendeiner Art und Weise mal durchzuführen. Vielleicht auch mal mit einer ganz anderen Herangehensweise, wo man dann versucht, vorhandene Synergien so zu bündeln, dass man so eine Veranstaltung auch mal ganz ehrlich und offen CO2-neutral durchführen kann mit den verschiedenen Partnern und dem verschiedenen Know-how, das man in den unterschiedlichen Ländern hat. Das wäre mal so eine Vision, über die man mal reden kann. Aber es ist jetzt keine Gegenbewegung zu FIS, sondern letztendlich einfach eine Interessengemeinschaft, ich sage es mal, eine Allianz der Skisportverbände, die sich da insgesamt einfach Gedanken machen, wie es mit ihren unterschiedlichen Disziplinen weitergeht. Und das geht's. Ja.
Und wie gesagt, in Sölden wurde das verkündet. Wir sind ja im Endeffekt, steckt ja die FESA hier auch noch in den Kinderschuhen. Ist, glaube ich, da auch noch zu früh, um genau zu sagen, wohin geht diese ganze Geschichte, oder?
Absolut. Also muss man sich nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwo schon ein großes Gebäude gibt, wo 100 Menschen für die FESA arbeiten, sondern es ist jetzt letztendlich eine Organisation, eine Interessensgemeinschaft. Ja, es gibt jetzt ein neues Logo, es gibt einen neuen Namen. Wir werden sicherlich auch an einer anderen Stelle jetzt mal Personal einstellen. Aber das wird jetzt nicht so sein, dass wir da von heute auf morgen eine Organisation aus dem Boden stampft, in Anführungszeichen, die da jetzt analog eine UEFA agiert. Das ist auch überhaupt nicht die Zielsetzung.
Okay, gut. Wir werden es im Auge behalten und an gegebener Stelle dann mit dir da gerne nochmal drüber sprechen. Abschließend, Stefan, wir reden hier ja von einem Sportverband. Jetzt, heute ist der 8. November. Die Alpinen haben angefangen, die Skispringer, Biathleten und so weiter, die stehen in den Startlöchern. Was erwartest du denn aus sportlicher Sicht vom kommenden Winter, was die deutsche Mannschaft angeht?
Boah, da kann ich doch jetzt nur verlieren. Gnade mir Gott, wenn jetzt ein Bundestrainer zuhört oder ein Sportdirektor, dann möchte ich mich jetzt nicht als der große Sportexperte irgendwie aufschwingen. Na, aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, wir haben in diesem Jahr ein sogenanntes Zwischenjahr. Das heißt, es finden keine Olympischen Spiele statt. Es gibt in Anführungszeichen nur die alljährlichen Biathlon-Weltmeisterschaften. Die Biathleten haben ja jedes Jahr ihre Weltmeisterschaften. Bei der FIS finden ansonsten keine nordischen oder alpinen Weltmeisterschaften statt. Und dann gibt es noch die Titelkämpfe im Skifliegen am Kulm in Österreich. So, das heißt, die Saisonhöhepunkte sind eigentlich dann relativ klar definiert, nämlich einmal in Nove Mesto für die Biathleten und einmal beim Skifliegen in Kulm. Und dann gibt's logischerweise, und das ist ja schön, dass wir über alle Disziplinen hinweg auch ein paar Klassiker im Weltcup-Programm haben, eben die üblichen verdächtigen Veranstaltungen. Jetzt gehe ich natürlich mal in Deutschland rein und sag, wir haben eine Vierschanzentournee, wir haben Alpinrennen in Garmisch, auf die wir uns richtig freuen und wo wir natürlich hoffen, dass wir wieder dann auch das Wetterglück haben. Das ist immer so unsere Wackeldisziplin, habe ich ja vorher angesprochen gehabt. Wir haben in Willingen ein herausragendes Skisprungspektakel, wo wir sowohl die Damen als auch die Herren über die größte Großschanze der Welt, ist es tatsächlich, in Willingen über den Backen gehen lassen. Und wir haben auch ein Skifliegen in Oberstdorf, was sicherlich extrem spektakulär sein wird. So, und dann gibt es natürlich auch noch Kitzbühel und. Also es wird nicht langweilig. Insofern kann ich mir vorstellen, dass in den meisten Disziplinen die Direktive ist, wir wollen möglichst immer um die Podiumsplätze mitlaufen, springen und fahren. Klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, ist aber so und es ist auch schwer genug. Wir haben im letzten Winter die ja fast schon historische Bilanz ziehen können. Hat jetzt viele, viele, viele Jahre gedauert, bis uns das mal wieder gelungen ist, dass wir in allen olympischen Disziplinen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, Medaillen gewinnen konnten bei den Weltmeisterschaften. Also wir sind im Langlauf durch das Tal der Tränen, haben sogar bei den Herren eine Medaille in der Staffel gewinnen können, die dann so also emotional gefeiert wurde, glaube ich, wie drei Olympiasiege zusammen. Das ist ja das Schöne, dass wenn es dann unverhofft kommt, dass dann die Emotionen dann so richtig erstmal dann nach draußen gehen. Und ich glaube, auf der Basis wollen wir weitermachen und das wird sicherlich dann auch die interne Zielvorgabe sein bei allen Disziplinen, dass wir, auch wenn vielleicht keine Weltmeisterschaften sind, dass wir kontinuierlich bei den langen Wintersporttagen ARD und ZDF den Fans im Wohnzimmer, aber auch den vielen Tausend, die im Stadion sind, Grund genug geben, damit sie das schwarz-rot-goldene Fähnchen schwenken. Und um das geht's, weil ohne Erfolg im Sport auch kein wirtschaftlicher Erfolg. Und damit schließt sich dann im Prinzip auch der Kreis zu deinen ersten Fragestellungen, wie der Deutsche Skiverband dasteht. Wir sind ein Stück weit, und das meine ich jetzt nicht negativ, zum Erfolg verdammt. Denn die Gelder der Partner und Sponsoren und das Interesse der Fans, das müssen wir uns einfach hart erarbeiten. Und da ist in erster Linie Gold, Silber, Bronze oder eben Platz 1 bis 10 gefragt. Nur mit talentierten, freundlichen, sympathischen Athletinnen, Athleten allein ist es nicht getan. Der Blick im Medaillenspiegel ist in Deutschland schon auch wichtig.
Also klares Statement auch für eine Leistungskultur, weil das ja seit Wochen, Monaten in Deutschland auch immer wieder Thema ist. Fehlende Leistungskultur.
Absolut. Die Teilnahmeurkunde war noch nie beim Deutschen Skiverband das Ziel, sondern wir sind auch einer der wenigen Verbände, die eigentlich immer klar Zielvorgaben ausspricht, die auch in der Öffentlichkeit dann kundtut. Und wir haben auch kein Problem damit, wenn wir an den Vorgaben, die wir vor einer Saison geben, wenn wir uns an denen messen lassen müssen und wollen. Denn am Schluss ist einfach am Tag X die Leistung zu erbringen. Und dann gibt es genug Gründe, warum es vielleicht bei dem einen oder anderen nicht funktioniert hat oder bei dem Überraschungskandidaten überraschenderweise vielleicht nur eine Goldmedaille rausgesprungen ist. Aber wichtig ist, dass man auch hier eine Basis hat, aus der man angreifen kann und von der man aus dann auch die Möglichkeit hat, überhaupt ins Geschehen einzugreifen. Und ich glaube, da sind jetzt alle Disziplinen gut vorbereitet. Wir haben ja schon ein paar Verletzungssorgen, insbesondere im alpinen Bereich, sodass da die Personaldecke relativ dünn ist. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich in allen Disziplinen auch wirklich nachrückende Kräfte, die uns schon letztes Jahr viel Freude bereitet haben. Also von daher auf dem Weg zum nächsten großen Ziel, das sind sicherlich dann die Weltmeisterschaften 25 und dann insbesondere Olympische Spiele in Italien 2026, sind wir, denke ich, da schon auf einem ganz guten Weg und haben jetzt auch den Generationswechsel soweit, der ja normalerweise immer nach so einem olympischen Zyklus stattfindet, auch ganz gut verkraftet. Und jetzt muss man gucken, wie sich die nächsten ein, zwei Jahre dann die verschiedenen Mannschaften entwickeln.
Ganz genau. Das werden wir im Auge behalten und all das, was rund um DSV, FIS, FESER und Co. passiert, werden wir auch im Auge behalten und an gegebener Stelle sehr gerne wieder, Stefan, mit dir dann auch wieder darüber sprechen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und ja, die Einladung für ein zweites Mal steht und dann können wir eine erste Zwischenbilanz hier zu FESER gerne ziehen.
Sehr gut. Und wir sehen uns im Schnee und ich hoffe, auch der eine oder andere, der jetzt hier zugehört hat, der es bis zum Schluss durchgehalten hat, Glückwunsch hierzu, der darf dann zur Belohnung dann auch in Ruppolding oder wo auch immer, ihr seid ja heimatnah in Ruppolding, deswegen jetzt das Beispiel, natürlich gerne vorbeischauen. Wir freuen uns über jeden, der im Schnee dabei ist und unsere Athleten und Athleten anfeuert und natürlich auch über jeden, der vorm Fernseher sitzt und die Daumen drückt. Also von daher freuen wir uns auf einen tollen Winter und jetzt lassen wir es schneien und dann, ja, vielleicht zur Saisonbilanz dann im Frühjahr. Bis dann.
Sehr, sehr gerne.